Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Herr Pörksen, ich mache jetzt was, das stört mich bei anderen eigentlich immer. Ich erinnere mal an Weihnachten. In 3 Monaten ist Weihnachten nämlich schon fast wieder vorbei. Werden Sie Ihre Fenster mit Weihnachtsbeleuchtung schmücken? Planen Sie soweit im Voraus?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mich mit dieser Frage jenseits der tagesaktuellen Meldung, man solle das nicht mehr tun, überhaupt noch nie beschäftigt. Und ich muss gestehen, ich habe auch gar keine Weihnachtsbeleuchtung zu Hause, die ich da ins Fenster hängen könnte und die dann den Verkehr irgendwie ablenkt oder so.
Okay, aber das heißt, Sie sparen da auf jeden Fall schon mal Energie und Sie haben die Tagesaktualität angesprochen. Es gibt eine Forderung der Deutschen Umwelthilfe, die sagt, hier Weihnachtsbeleuchtung ist Energieverschwendung und die fordern, dass es in Städten nur noch einen beleuchteten Baum geben soll und dass eben private Haushalte, so sie denn Weihnachtsbeleuchtung haben, darauf verzichten sollen. Finden Sie diese Forderung sinnvoll?
Aus meiner Sicht sind alle Forderungen sinnvoll, die Energie, den Energieverbrauch fokussieren in Richtung des tatsächlich Notwendigen. Und wenn wir diesen Stromverbrauch, den privaten Stromverbrauch für Weihnachtsbeleuchtung nehmen, ich glaube, dann ist es eine mittlere Großstadt, die ein ganzes Jahr beleuchtet werden kann. Also insofern, darüber kann man diskutieren, aber sich verkämpfen für eine solche Frage oder gar eine allgemeine Regel ausgeben, das schien mir ganz absurd.
Also ich habe mir auch jetzt anlässlich dieser Tagesaktualität Gedanken gemacht. Ich habe entschieden, ich werde mir eine echte Kerze ins Fenster stellen, die ab und zu anmachen, auch nicht täglich, weil Kerzen sind ja auch nicht so umweltfreundlich, wie man vielleicht erstmal denkt. Aber so Kerzenlicht wärmt den Raum noch ein bisschen mit. Also da schlägt man dann 2 Fliegen mit einer Klappe.
Na gut, aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass wir solche Fragen des Energieverbrauchs politisch diskutieren. Sonst landen wir bei so einem grausamen Optimismus nach dem Motto, der Einzelne durch ein Kerzenlicht oder durch kein Kerzenlicht kann eine globalpolitische oder bundespolitische Situation ändern. Das kann er nicht, leider nicht. Und insofern glaube ich, dass es ein Vorschlag, Energie zu sparen, neben vielen anderen, aber vielleicht auch mehr nicht.
Wir diskutieren die Themen, die dieser Tag bereithält. Da geht es natürlich auch wegen der Tagesaktualität immer wieder ums Energiesparen am Rande oder auch ganz zentral. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind in dieser Sendungsstunde oder in einer guten halben Stunde Podcast. Ich freue mich auf die Sendung. Italien hat gewählt. Giorgia Meloni wird wahrscheinlich die allererste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung. Und sie kommt in einer Koalition mit ihrer Partei Fratelli d'Italia, mit der Lega von Matteo Salvini und mit der Forza Italia von Silvio Berlusconi auf rund 43% der Stimmen. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ist mein Gast hier heute Mittag. Herr Pörksen, das hatte sich schon abgezeichnet, dass das Rechtsbündnis gewinnen könnte. Wie sehr haben Sie trotzdem bis zuletzt gehofft, dass es vielleicht doch noch anders kommt oder dass der Vorsprung nicht ganz so groß wird?
Nun, ehrlich gesagt, war meine Hoffnung diesbezüglich gar nicht so groß, weil wenn man sich die Zersplitterung des linken Lagers in Italien anschaut, dann konnte man sehen, dieses rechte und rechtsextreme Bündnis hat ganz klar natürlich von der Schwächung oder der enormen Geschwächtheit des linken Lagers profitiert. Und was jetzt ansteht, ist eigentlich ein, ja auch für rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien, sehr riskanter Moment. Das ist der Moment des Erfolges. Und Sie sehen, wenn Sie die Geschichte solcher Parteien studieren, das ist ein ganz entscheidender Moment, denn jetzt beginnt der interne Streit, das Misstrauen, das da ja ohnehin herrscht zwischen Frau Meloni und Berlusconi und Salvini. Das wird jetzt ausbrechen. Der Kampf um Posten, ein Richtungsstreit, die programmatische Debatte. Es wird eine aus meiner Sicht sehr komplizierte Regierungsbildung in Italien geben. Und man muss erst abwarten und sehen, ob die da jetzt gewonnen haben, überhaupt zueinander finden. Denn die Differenzen sind ja massiv. Denken Sie an Berlusconis Äußerung über Putin und sein Verständnis für diesen Angriffskrieg. Denken Sie an Salvinis Idee, man solle die Sanktionen gegenüber Russland doch aussetzen. Und denken Sie im Vergleich dazu an die doch ja dann bei aller Kritik entschiedene Selbstpositionierung von Frau Meloni, die sich sehr klar geäußert hat zu diesem Angriffskrieg.
Ich habe es genannt, Berlusconi und Salvini kuscheln mit Putin, Meloni eher nicht. Ich muss aber sagen, das macht mir unterm Strich auch ein bisschen Hoffnung. Ich meine, es hat ja in Italien zwar Tradition, dass Koalitionen eben sich zerstreiten, nicht lang halten. Das ist natürlich unter Demokratiegesichtspunkten keine gute Nachricht, aber eine gute Nachricht eben für dieses wirklich ja rechtsextreme Bündnis, das sich vielleicht nicht einigt und das vielleicht ja dann also nicht so einen großen Erfolg hat.
Das ist durchaus möglich und das halte ich für wahrscheinlich, auch wenn wir die Geschichte rechtsextremer, rechtspopulistischer Parteien in unserem Land studieren. Denken Sie an die Republikaner, die DVU, die NPD, jetzt aktuell die AfD zurück. Der Erfolg ist dieser riskante Moment, da beginnt die Zersplitterung, da merkt man, welche Borderliner man noch so in der Partei hat und was die alles wollen und fordern. Also von der Durchsetzungskraft von Frau Meloni, von der programmatischen Vereindeutigung, entweder in Richtung des Moderaten oder in Richtung des Extremistischen, hängt sehr viel ab, ob sie so etwas wie eine nationalistisch-populistische Allianz in Europa mit ihrem alten Freund Viktor Orban schmieden kann, ob sie vielleicht einen moderateren Politikstil dann gejagt von diesen Mitbündnisinsassen Berlusconi und Salvini betreiben wird oder ob sie bedrängt von diesen womöglich den Prozess der Regierungsbildung gar nicht unmittelbar hinbekommt. Das halte ich für offen.
Da bleiben wir natürlich dran. Was jetzt natürlich auch in einem größeren Bild diskutiert wird, ist, wohin es mit der EU geht. Also in Schweden hat vor einer Woche auch ein rechtskonservatives Bündnis gewonnen. Ungarn zum Beispiel ist ja sowieso seit Jahren auf Rechtskurs. Auch in Deutschland gab es jetzt eben viele Diskussionen, viele Reaktionen, die beinhaltet haben, dass sich da viele Sorgen machen um die Zukunft der EU, um die Zukunft der EU als Wertebündnis, das sich eben auch gegen Rechtsextremismus stellt. Teilen Sie diese Sorge?
Ja, diese Sorge teile ich, wenn man an Sie haben es erwähnt, die Erfolge der Schwedendemokraten denkt oder die Erfolge von Marie Le Pen in Frankreich oder eben an die faktische Abschaffung unabhängiger Medien in Ungarn und das politische Vorgehen von Viktor Orban dort. Diese Sorge teile ich definitiv. Ich wäre mit Blick auf Deutschland nicht, was die rechtspopulistischen Erfolge angeht, nicht ganz so eindeutig, denn wir sehen im Moment die AfD ist ja in einem massiven Häutungsprozess, einem massiven Streit, kann eigentlich von der Verunsicherung der Gesellschaft nicht profitieren, es sei denn, man schaut in die östlichen Bundesländer und da sieht man dann doch große Erfolge.
Wie sehr können wir denn diese Situation vergleichen? Also ich lese jetzt oft in der Berichterstattung, ja, da kommt jetzt ein rechtsextremes Bündnis oder dieses rechtsextreme Bündnis hat zumindest die meisten Stimmen bekommen. So ist es ja auch in vielen anderen EU-Ländern. Also wir haben ja gerade die Beispiele genannt. Also was ich damit sagen will, das wird so oft als Fakt berichtet, aber es wird doch verhältnismäßig wenig dann dahinter geschaut. Also wie sind vielleicht auch die regionalen Gegebenheiten? Woran liegt es, dass rechtsextreme Parteien so auf dem Vormarsch sind? Würden Sie sagen, auch als Medienwissenschaftler, als Medienbeobachter natürlich dadurch auch, dass da auch die Medien eine Verantwortung tragen, da ein bisschen tiefer noch zu bohren? Oder?
Natürlich auch nicht in eine Art Erklärungshysterie zu verfallen und jetzt sofort vor einem Faschismus in Italien zu warnen durch diesen Wahlerfolg. Was eher droht, ist politisches Chaos und auch die Sondersituation in Italien zum Beispiel sichtbar zu machen. Die extreme Polarisierung innerhalb der Bevölkerung, faktische Nichtexistenz von Volksparteien, sondern mehr so ein kurzfristiges, hochvolatiles Starsystem in der Politik. Also Aufstieg und Abstieg liegen da sehr eng beieinander. Bei den ersten landesweiten Wahlen der Partei von Frau Meloni im Jahre 2013 hat die Partei, glaube ich, 2% bekommen. Wenn ich das richtig erinnere, also Politikerinnen und Politiker kommen aus dem Nichts, regieren eine kurze Zeit, verschwinden wieder. Also hier die Unterschiede auch sichtbar zu machen und nicht sofort das ganz große Bild ganz schwarz zu malen, das schien mir ein Gebot der Stunde. Aber auch die EU an ihre gigantischen Aufgaben zu erinnern, denn der Erfolg von Rechtspopulisten hängt ja auch damit zusammen, dass es nach wie vor innerhalb der EU eigentlich keine geordnete Migrationspolitik gibt, dass Währungsfragen sehr unterschiedlich gesehen und debattiert werden. Also hier für programmatische Eindeutigkeit und Klärung zu sorgen. Auch das schien mir ein Gebot der Stunde.
In Russland fliehen Männer davor, zum Kriegsdienst einberufen zu werden. Es gibt immer wieder Berichte auch von Demonstrationen. Und das führt auf EU-Ebene zu der großen Diskussion, wie mit potenziellen Asylbewerbern aus Russland umgegangen werden soll. Heute treffen sich die 27 EU-Botschafter zum Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern. Und die baltischen Staaten und Finnland, die sagen ganz klar, nee, das geht gar nicht, russische Asylbewerber aufzunehmen. Frankreich und Deutschland haben da eine andere Haltung. Und da möchte ich drauf gucken. Gemeinsam mit meinem Gast, dem Medienwissenschaftsprofessor Bernhard Pörksen und mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Gavrilis, beginnen wir vielleicht mal kurz mit Ihnen. Sie haben sich die Haltung von Deutschland genauer angeschaut. Was plant die Bundesregierung denn ganz konkret für die, die den russischen Kriegsdienst verweigern und die hier hinkommen wollen?
Es gibt bisher seit ungefähr Frühling ist es grob geschätzt, seitdem der Krieg im Februar begann. Danach, zwei Monate später, gibt es eine Anordnung, dass Menschen, die desertieren aus dem russischen Militär, dass man davon ausgeht beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass sie eben politisch verfolgt werden. Man muss dazu sagen, diejenigen, die jetzt sozusagen flüchten oder flüchten wollen, weil sie eben nicht eingezogen werden wollen, die sind da nicht mit drin erfasst. Also Deserteure ja, also die bereits schon im Militär sind und vielleicht schon gekämpft haben, aber das eben nicht mehr wollen. Aber eben bei denjenigen, die sich dem jetzt entziehen wollen, die sind nicht darin umfasst. Das will man auch nicht ändern aus seitens der Bundesregierung. Und man will, das hat man zumindest mit Stand Freitag, das hat der Regierungssprecher Hebestreit gesagt, man will erstmal an den Erleichterungen, da sei ihm erstmal nichts bekannt, aber man hat eben auch auf die Gespräche auf EU-Ebene verwiesen. Man will dort eine gemeinsame Lösung, aber Sie haben es ja angesprochen, wenn man sich die baltischen Staaten und Polen anguckt, wie restriktiv die letztendlich umgehen mit Menschen, die aus Russland einreisen, dann ist eine Einigung, sagen wir es mal aktuell, eher unwahrscheinlich.
Bernhard Pörksen, mich interessiert natürlich auch, wie Sie da drauf schauen. Wir haben es schon gehört, bestimmte Länder, eben zum Beispiel die baltischen Länder, die sagen, das ist ein viel zu hohes Sicherheitsrisiko, da jetzt eben vielleicht auch sogar attraktiv zu sein für potenzielle russische Asylbewerber. Da schwingt ja auch diese Annahme mit, dass es schwer überprüfbar ist, wer wirklich Asyl in Anführungszeichen verdient hat. Wie sehen Sie das denn?
Nun, also meine Betrachtung ist eher so, dass ich diese aktuelle Debatte sehr skeptisch sehe. Ich habe natürlich gelesen, was der Bundesjustizminister Marco Buschmann auf Twitter geschrieben hat, die Wehrflüchtigen willkommen geheißen hat und registriert, dass es keine Einigkeit in Europa gibt, wie damit umzugehen ist. Aber im Kern ist es aus meiner Sicht so, dass Deutschland sich maximal engagiert positioniert, aber nicht wirklich betroffen ist. Wenn Sie sich anschauen, der Anteil der russischen Schutzsuchenden ist verschwindend gering in Deutschland. Bis August 22 1% aller Asylanträge. Es gibt ja bereits ein Sonderprogramm für gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten, Dissidenten unterschiedlicher Couleur. Ich glaube, da sind seit Kriegsbeginn gut 400 Menschen gekommen. Was mich eigentlich beschäftigt, ist der Hintergrund dieser Fluchtbewegung, und den halte ich in der Tat für einen ganz großen Umschwung, denn Putin hat ja seine Position radikal geändert, und das ist aus meiner Sicht der mögliche Beginn einer Implosion dieses russischen Propagandagebäudes, das besagt, es ist eine militärische Spezialoperation, auf keinen Fall Krieg, es ist bei Strafe verboten, von Krieg zu reden, und nun beginnt eine eigentlich schon länger laufende verdeckte Mobilmachung öffentlich stattzufinden. Man hat vielleicht bis 70.000 bis 80.000 gefallene und verwundete Soldatinnen und Soldaten zu beklagen. Und der Krieg wird von der diffusen Bedrohung für die Menschen in Russland zum persönlichen Risiko. Und das ist ein auch propagandatechnisch gesehen hochinteressanter Moment, weil es jetzt tatsächlich zu einem Meinungsumschwung, wir sehen das ja schon an den gefährdeten und maximal gefährlichen Protesten, weil es jetzt tatsächlich zu einem Meinungsumschwung stärkerer Art in der russischen Bevölkerung kommen könnte.
Ja, und einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja tatsächlich auch die Skandal- und Krisenkommunikation. Vielleicht jetzt nicht gerade in Diktaturen ja, wie in Russland, wenn man das so nennen darf. Aber ja, was bescheinigen Sie Putin denn da gerade für eine Krisenkommunikation, wenn die russischen Staatsbürger eben jetzt plötzlich den Kriegsdienst verweigern, weil sie diese Propaganda nicht mehr glauben oder weil die Propaganda eben viel schärfer wird? Also aus medienwissenschaftlicher Sicht jetzt ganz neutral
damit
gefragt.
Putin zerstört sein eigenes Narrativ. Das ist das, was er macht. Er hat ja bis zum Schluss oder bis vor kurzem gesagt, ja, der Krieg in der Ukraine, der würde die Bevölkerung gewissermaßen nichts kosten. Der fände nicht für sie statt. Im Staatsfernsehen war zu lesen, die Russen brächten da also warmes Essen und Kleider hin und würden beim Kampf gegen die Nazis, die dem Land immer mächtiger würden, angeblich helfen. Und diese Nonsensbehauptungen, Pseudorechtfertigung eines Angriffskrieges und einer imperialistischen Fantasie, die sind vorbei. Also ich glaube, es ist auf lange Sicht gesehen, diese Implosion des putinschen Propagandagebäudes unvermeidbar ist. Und das Szenario, das dann folgen könnte, eine immer noch schärfere Drangsalierung von Protestierenden und letztlich keine gute Nachricht, sich das so vorzustellen, ein grausames Endspiel um die Macht im Kreml mit unabsehbaren geopolitischen Folgen.
Und eine geopolitische Folge, die haben wir eben ja am Anfang angesprochen, die russischen Kriegsdienstverweigerer, die eben unter anderem auch in Deutschland ankommen könnten. Und Sie haben auch zu Recht gesagt, wahrscheinlich ist es jetzt erstmal, betrifft es nicht so viele Menschen. Trotzdem ist die Diskussion hier recht groß. Und Panayotis Gavrilis aus dem Hauptstadtstudio, es gibt an dem Plan der Bundesregierung auch Kritik. Die Organisation Pro Asyl zum Beispiel sagt, das ist nicht komplett gut, was die Bundesregierung da plant. Warum nicht? Weil eigentlich ist es doch, würde ich jetzt so vom ersten Hören sagen, ist doch total der gute Plan zu sagen, ja, ihr seid willkommen unter bestimmten Umständen.
Ja, das stimmt, aber Pro Asyl, und das kommt aber auch von anderen dann zur Geltung, sagen, es ist ja gar nicht klar, wie die Leute hierher kommen. Es gibt Flugverbote, also direkt aus Moskau nach Berlin fliegen geht nicht. Die Menschen weichen eben aus auf Drittstaaten, die Türkei, Georgien zum Beispiel. Und ich habe mit Karl Kopp gesprochen, Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl, und der kritisiert die aktuelle Diskussion als Scheindebatte.
Es bleibt erstmal ein Lippenbekenntnis, wenn wir nicht auch die Wege zum Schutz nach Europa aufzeigen. Und die gibt es halt momentan nicht. Momentan besteht die Gefahr, dass Wehrdienstleistende, die sich dem völkerrechtswidrigen Krieg entziehen, dass sie zurückgewiesen werden an europäischen Außengrenzen oder in einer Limbo-Situation in Drittstaaten, wo sie gerade noch reinkommen, leben müssen.
Ja, und da sagt Kopp, das finde ich einen interessanten Vorschlag, aber wahrscheinlich auch sehr unrealistisch, dass man eben auf EU-Ebene sich darauf einigt und dann Kontingente schafft und dann letztendlich in Anführungsstrichen die Leute rausholt, dann eben aus der Türkei, aus Aserbaidschan oder eben aus Georgien und die Menschen dann in die EU fliegt. Aber ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung und die wird wahrscheinlich nicht so zu realisieren sein.
Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema nicht nur Social Media, sondern auch beim Thema Medien. Es erscheint nämlich diese Woche ein neues Buch, das sich mit der vierten Gewalt auseinandersetzt. Der Titel lautet Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Das ist ein Buch von Richard David Precht und Harald Welzer. Das erscheint übermorgen und das ist natürlich medienpolitisch sehr interessant. Und das möchte ich gern diskutieren mit dem Medienwissenschaftsprofessor Bernhard Pörksen hier bei uns in der Sendung heute Mittag. Herr Pörksen, die beiden Autoren, die vertreten die These, dass die sogenannten Massenmedien oft das berichten, was von den Ansichten und Eindrücken großer Teile der Bevölkerung abweicht. Und die beiden vertreten dann weiter die These, dass die Medien sich damit ja eigentlich selbst angleichen. In einer Talkshow hat Richard David Precht auch den Reizbegriff der Selbstgleichschaltung verwendet. Das hat er dann später zurückgenommen und er möchte eben lieber verstanden werden als Selbstangleichung der Medien. Teilen Sie als Medienwissenschaftsprofessor diese These, dass verschiedene Medien sich in ihrer Berichterstattung selbst aneinander angleichen?
Ich muss gestehen, ich bin irgendwie ganz altmodisch. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Insofern würde es mir irgendwie vollkommen irrwitzig erscheinen, wenn ich die Thesen der Autoren jetzt im Detail kommentieren würde oder sollte, weil das Buch ist, glaube ich, noch gar nicht erschienen, noch gar nicht draußen. Trotzdem, natürlich gibt es Prozesse der Konformitätsbildung, es gibt Herden- und Meutenverhalten, all dies gibt es, es gibt Personalisierungsexzesse, all dies ist beschrieben und vielfach beschrieben, aber ich würde da vielleicht doch bei der Linie bleiben, erst lesen, dann sprechen oder deuten.
Finde ich gut. Was wir aber machen können, ist natürlich auf die Aussagen der beiden zu schauen. Wir hatten heute Morgen Harald Welzer zu Gast im Interview und er hat nochmal erklärt, was ihn konkret stört an der Berichterstattung der Medien, wie er es nennt. Also ich muss sagen, mich stört ja schon dieser Begriff der Medien, weil das dann doch auch viel in einen Topf wirft. Aber da haben Sie recht, da müssen wir aufs Buch warten und schauen, was die Medien dann sind. Aber schauen wir eben auf das, was Harald Welzer heute Morgen gesagt hat. Ihm wird zu viel Verkürztes zum Beispiel aus den sozialen Medien wie Twitter in die großen Medien übernommen und so erklärt er das.
Solche Elemente sind zum Beispiel ein extremer Moralismus, eine extreme Personalisierung, das Löschen von Kontext, das Zeigen von moralischer Haltung zur Diffamierung von Personen. Das ist ganz schlecht für die Frage, wie wird eigentlich öffentlich debattiert, gerade darum, in solchen Momenten, wo es vielleicht tatsächlich relativ unklare Situationen gibt.
Was sagen Sie zu dieser Aussage, Herr Pörksen?
Nun, ich glaube, man kann in der Tat so Personalisierungs- und Moralisierungsexzesse beschreiben und charakterisieren und so eine Überhitzung des Kommunikationsklimas, aber vielleicht nicht unidirektional, so nach dem Motto, die Leitmedien werden infiziert und propagieren dann eine bestimmte Art der Debattenkultur, sondern ich würde mich eher lösen oder versuche das eigentlich in meinem eigenen Denken weg von sozusagen der Beschreibung der Medien und der Glorifizierung, auch der impliziten, in der Kritik impliziten Glorifizierung von einer Machtinstanz oder Zentralinstanz hin zu einem Denken in Wirkungsnetzen. Für mich ist das Besondere der digitalen, der vernetzten Zeit, dass man Medienmacht eigentlich gar nicht mehr isoliert denken kann und vielleicht nicht isoliert denken sollte. Und trotzdem, also auch ich selbst habe das ein oder andere Mal auch bei Ihnen in der Sendung die Neigung zu Personalisierung oder zur aggressiven Attacke auf Personen und die Ablenkung von den Inhalten kritisiert. Nebenbei gesprochen auch ein relativ gängiges Thema in den Kommunikationswissenschaften.
Ja, spannend. Ich meine da aber auch rauszuhören, also sowohl bei Ihnen als auch bei Herrn Welzer, dass es da eine Sehnsucht gibt nach einer besseren Diskussionskultur. Also dass man da doch trennen muss eben zwischen dieser Frage, wie diskutieren wir? Also ich selbst gehe zum Beispiel wirklich nicht mehr so viel auf Twitter, verbringe da weniger Zeit, weil ich oft das Gefühl habe, da werde ich überschwemmt mit Meinungsschnipseln und das verdeckt dann wirklich die richtige Auseinandersetzung mit einem Thema. Da frage ich mich oft, ist es dann, warum schaffen wir es als Gesellschaft nicht, da Räume zu schaffen, in denen kontrovers diskutiert wird? Also sowas wie ein Bundestag wirklich für Bürgerinnen und Bürger im Alltag.
Nun, in der Tat, also das ist eine absolut wichtige Frage. Also, und da würde ich sagen, im Diskursraum der vernetzten Welt gibt es jede Menge Fehlanreize in Richtung des Hypes, in Richtung der Übertreibung, in Richtung des Superlativs. Sie können ja heute gewissermaßen in Echtzeitmodus feststellen, was interessiert Menschen wirklich. Ist es der unheimlich wirkende Riesentintenfisch in einem japanischen Hafenbecken oder ist es der neueste Konfliktlösungsversuch im Nahen Osten oder die Wahl in Italien? Und diese Echtzeitquoten setzen Fehlanreize in Richtung des Hypes, der Übertreibung, weil sie an einem einzelnen Informations- oder Emotionspartikel sehen können, was knallt, was funktioniert. Und das heißt, wir müssen aus meiner Sicht grundsätzlich nachdenken über eine konviviale, eine menschengerechte und diskursangemessene Informationsökologie, also andere Finanzierungsmodelle. Ich war in den letzten Wochen und Monaten intensiv im Silicon Valley unterwegs und mich hat das unwahrscheinlich fasziniert, wie die ersten Online-Gemeinschaften der Welt eigentlich auf andere Modelle gesetzt haben. Exzessive Moderation, keine Anonymität, relative Kleinheit der Gemeinschaften, ein Abo-Modell zur Finanzierung, also nicht die Verwandlung wie jetzt bei Facebook und Co., die Verwandlung des Users in ein Objekt zur Datenspionage und zum Data-Mining, sondern ein Abo-Modell und das ist ein ganz anderes Finanzierungsmodell, und damit auch eine ganz andere Informationsökologie. Also solche großen Fragen müssen wir aus meiner Sicht unbedingt diskutieren.
Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen und er ist heute Mittag mein Gast, um über die Themen zu sprechen, die uns heute wichtig sind. Und ich nutze jetzt mal bewusst die Emotionalisierung. Herr Pörksen hat sich nämlich ziemlich geärgert über ein Thema, über das in letzter Zeit recht viel berichtet wurde. Herr Pörksen, Sie dürfen sich jetzt mal so richtig aufregen. Was stört Sie? Worüber haben Sie sich geärgert?
Nun, es gibt ja zunehmend, und das zeigen die entsprechenden Studien sehr klar, und zwar im Weltmaßstab, eine Nachrichtenmüdigkeit, also eine Corona-Fatigue, War-Fatigue, Ukraine-Fatigue. Wir sehen, dass Menschen ganz unterschiedliche Modelle wählen, also Nachrichtenmüdigkeit in ganz unterschiedlicher Weise praktizieren, vom Teilrückzug von einer Plattform, das Modell Habeck oder Modell Kühnert oder bis hin zur Totalverweigerung von News, das ist das Modell von Rolf Dobelli, der einfach sagt, Empathie ist nicht wirklich effektiv. Und das heißt, aus meiner Sicht, die Frage ist wichtig, wie gehen wir auf reflektierte, gute, balancierte Weise auf dem Weg zu engagierter Zeitgenossenschaft mit Nachrichtenkonsum um? Also irgendwo zwischen abgrenzungsfähiger Selektion und engagierter Weltteilnahme. Das ist eine absolut wichtige Frage, aber es ist in dieser Gemengelage aktuell, würde ich sagen, so eine Art Digital Detox-Spießertum entstanden. Ein Digital Detox-Spießertum, das vor allem fragt, geht es mir gut mit den Nachrichten? Und da würde ich sagen, Nils Minkmar zitierend, der Journalist, der mal so wunderbar klar gesagt hat, es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Und genau dieses Recht versuchen die unterschiedlichsten Player im Moment für sich zu reklamieren. Also Modell Dobelli, gar keine Nachrichten mehr. Oder Bodo Strauß, der schon vor Jahren gefragt hat, wie kann ich eigentlich ohne Angst und Zukunftsunruhe leben und in dieser lärmenden Medienwelt den unzugänglichen Garten neu entdecken. Also hier entsteht im Feld von Verweigerung, Rückzug, individualistischer Seelenpflege so eine Digital Detox-Egozentrik. Und die halte ich ihn tatsächlich für einen Fehler. Die Frage, die dahinter steht, wie gehen wir damit um, ist wichtig.
Ich finde es erstmal total schön, wie Sie sich aufregen, weil das klingt so angenehm, analytisch. Vielleicht könnten Sie jemand sein, der so einen guten Diskussionsraum auf Augenhöhe hinkriegt. Aber zweiter Punkt, ich fühle mich gerade ertappt als Digital Detox-Spießerin. Ich habe ja gerade berichtet, dass ich entschieden habe, weniger Zeit auf Twitter zu verbringen, als ich es früher getan habe. Und das muss ich sagen, mache ich natürlich auch aus dem Grund, dass ich mich selber kopfmäßig wieder auf andere Dinge konzentrieren kann. Also natürlich kann ich als Nachrichtenjournalistin nicht komplett einen Nachrichtendetox machen, aber ich habe mich da gerade ertappt gefühlt. Es geht mir schon auch darum, dass es mir damit besser geht. Aber ein weiterer Gedanke noch, und dann können Sie ja auch gern darauf reagieren. Es muss ja auch nicht komplett der Nachrichtendetox sein. Ist es nicht vielleicht auch eine Art Medienkompetenz, eine Art Nachrichtenbewusstsein zu entwickeln? Also dass ich zum Beispiel persönlich, vielleicht der Ausgangspunkt ist dann, ich möchte weniger Zeit auf Twitter verbringen, weil ich merke, es tut mir nicht gut, dass ich aber dann mir wirklich auch die Kompetenz wieder erlange, mal wieder mich wirklich tief in Themen einzuarbeiten zum Beispiel.
Unbedingt. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt, weil man sieht, es kommt auf das Motiv an. Also Rückzug zur persönlichen Selbstseelenpflege als individualistisches Wellnessprogramm. Aus meiner Sicht ist das Detox-Spießertum. Aber Rückzug, Kontemplation auf dem Weg zu einer reflektierten und authentischen und irgendwie durchgearbeiteten Partizipation, das schien mir sehr sinnvoll. Und diesen Balanceakt zu vollziehen zwischen dieser engagierten Teilnahme am Weltgeschehen und der abgrenzungsfähigen Selektion und Dosierung, den muss man auf jeden Fall finden. Und noch etwas, aus meiner Sicht ist diese Frage, wie bedeutsam ist Aufmerksamkeit und wie teilt man sie zu, nicht mehr nur individualistisch zu und auf das Individuum bezogen zu diskutieren, sondern die Frage schlechthin, nachhaltige Aufmerksamkeit ist die Vorbedingung, ein gewisser Fokus auf ein Thema oder auf ein entscheidendes, als existenziell relevant erkanntes Thema, ist die Vorbedingung von effektiver Krisenbehandlung schlechthin. Und da darüber nachzudenken, Aufmerksamkeit ist knapp, sie ist kostbar und sie ist politisch. Sie ist die Basis für effektive Krisenbehandlung. Das ist etwas, was mich umtreibt und beschäftigt, ohne dass ich da jetzt sofort klare Lösungen anbieten könnte.
Obwohl ich schon sagen muss, dass das anstrengend klingt und dass ich schon auch Menschen verstehe, die sagen, boah, auf diese Anstrengung habe ich in dieser Zeit der multiplen, oder für diese Anstrengung habe ich in dieser Zeit der multiplen Krisen keine Kapazität mehr. Also ich habe gerade am Wochenende ein Interview gelesen mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner, die vertritt auch diese Richtung des konstruktiven Journalismus, dass der eben auch Lösungsansätze mit recherchieren kann oder sollte. Und sie hat was gesagt, das ist bei mir hängen geblieben. Da ging es um Routinen und dass Routinen es uns ja eigentlich immer leichter machen, und Energie sparen und dass unsere Routinen momentan aber auch in dieser Krisenzeit dazu führen, dass zum Beispiel die Erde zerstört wird, also zum Beispiel durch umweltschädliches Verhalten. Und sie nennt diese Routinen, die wir momentan haben, toxische Normalität. Also so eine Normalität, etwas, das wir eingeübt haben und das wir jetzt als nicht gut erkennen müssen. Und diese riesige Anstrengung, also für mich ist das trotzdem so ein Berg, der dann da ist. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass auch Menschen sagen, boah, dann bin ich lieber Digital Detox-Spießer, als jetzt noch mehr Energie da reinzustecken.
Natürlich, das ist nachvollziehbar. Erschöpfung, schlechte Stimmung, latente Depressivität, Gefühle der Ohnmacht, all das sind mögliche Reaktionen. Aber die Schlüsselfrage ist ja, wie geht man mit diesem Doppelschock um, den wir im Moment erleben? Also die multiple Krisenerfahrung, lauter extreme Ereignisse, galoppierende Gaspreise, Inflation, atomare Kriegsdrohungen, der Krieg in der Ukraine selbst, der drohende Klimakollaps, all dies. Und dann gleichzeitig, und das ist der doppelte Schock, dann gleichzeitig die Vernetzungseffekte, die uns ja diese Krisen in radikaler Unmittelbarkeit, in Hochgeschwindigkeit auf einem einzigen Kommunikationskanal, nämlich via Smartphone, immer nahe bringen. Und hier den richtigen Balanceakt zu entdecken, wahrscheinlich ist das eine individuelle Frage, hier den richtigen Balanceakt zu entdecken, das ist doch schon sehr wichtig. Also individuell in dem Sinne, dass es keine allgemeine Rezeptologie geben kann. Das scheint mir aber doch wichtig. Denn nochmal, nachhaltige Aufmerksamkeit ist politisch gesehen die Voraussetzung für eben diese Bekämpfung der existenziellen Krisen, die Sie erwähnt haben.
Der Gasimporteur Uniper, der soll ja weitgehend verstaatlicht werden. Das ist schon eine Meldung, die nicht mehr ganz frisch ist. Was aber dazugekommen ist, ist die Forderung der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Die möchte nämlich gerne noch weitergehen. Die fordert, die Grundversorgung mit Wasser, Strom und Gas zu verstaatlichen. Damit macht sie sich nicht nur Freunde. Mein Gast heute Mittag ist Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Herr Pörksen, sind Sie Freund von Bärbel Baas in dieser Hinsicht?
Ach, wissen Sie, mir scheint das so eine Debatte zur Unzeit, ganz ehrlich. Wir haben ja die verzweifelte, ja eigentlich fast verzweifelte Reise des Kanzlers nach Saudi-Arabien und Katar, um Energielieferanten für die Zusammenarbeit zu gewinnen, neue Energielieferanten zu gewinnen. Ein problematisches, aber irgendwie vielleicht unvermeidliches Vorgehen, weil diese Player da in Katar oder Saudi-Arabien so einen zweifelhaften, fragwürdigen Umgang mit Menschenrechten haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir haben die Aufgabe als Land, neue Abhängigkeiten zu verhindern. Es gibt einen massiven Streit in der Ampelkoalition um die Gasumlage, einen ziemlich offenen Machtkampf zwischen Habeck und Lindner. Und es gibt die Angst, gesellschaftspolitisch, medial, in der unterschiedlichsten Sphären der Gesellschaft vor einem Wutwinter und Protesten im Spätherbst. Und in dieser Debatte, in dieser Stimmungslage jetzt eine Grundsatzdebatte mal ebenso über ein paar Interviewsätzchen vom Zaun zu brechen. Man sollte doch an die Verstaatlichung auch anderer Güter denken. Für mich ist es eine Debatte zur Unzeit. Die gesellschaftliche Situation fordert pragmatisches, schnelles Handeln und weniger Prinzipienvorschläge im Ad-hoc-Modus. Natürlich können wir jetzt auch über die Abschaffung des Kapitalismus oder die Besiedlung des Marses nachdenken. Aber im Prinzip, warum jetzt?
Ich würde da entgegnen, warum jetzt nicht? Also ich finde es schon wichtig, auch in dieser Zeit der Krisen nicht nur diesen Reaktionsmodus einzunehmen, sondern gleichzeitig auch darüber nachzudenken, wie wird unsere Gesellschaft auch zukünftig krisenfester? Und ich meine, da ist ja nicht nur diese Forderung im Raum, da sind ja eben auch andere Forderungen, wie zum Beispiel diese Frage nach der Schuldenbremse. Sie haben es gerade kurz angesprochen. Also Christian Lindner rüstet da ja rhetorisch auch ab. Er schien mir letztens nicht mehr ganz so abgeneigt von seiner heiligen Kuh, dem nicht Schulden machen, da vielleicht doch, dann würde er vielleicht doch abrücken, also so klang es zumindest für mich. Ich würde sagen, es ist doch total in Ordnung, auch diese Debatten parallel zu führen, wie gesagt, um auch zukunftsfest zu werden.
Sehen Sie, trotzdem, ich habe diese Interviewäußerungen natürlich gelesen und zur Kenntnis genommen und die Debatte ist ja sehr alt, muss man nicht einzelne Güter, Wasser, Gesundheit, Energie, muss man da nicht mit Mitteln der Verstaatlichung arbeiten? Wohnraum, denken Sie an die Debatte zurück, die der damalige JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert angeregt hat. Oder denken Sie an die 70er Jahre zurück, die jungen Sozialisten, die eine umfassende Verstaatlichung der Produktionsmittel fordern. Und ich glaube auch, dass diese Debatte wichtig ist. Sie sehen es an Ihrem Beispiel, Sie sehen es in Berlin. Die Berliner Wasserbetriebe haben 1999 knapp die Hälfte an zwei Unternehmen verkauft, RWE und einen französischen Konzern. Damals einige Milliarden, 3 Milliarden damit verdient. Und heute in der Folge ist das Trinkwasser sehr viel teurer geworden in Berlin und im Berliner Umraum. Eine Preisexplosion auf der Basis von Privatisierung. Also ich will mich der Debatte gar nicht verweigern. Ich würde nur sagen, politisch kommt sie zur Unzeit in einer Situation, in der es so sehr um aktuelles, reaktives Krisenmanagement geht, die Grundsatzdebatte vom Zaun zu brechen in Form von ein paar Interviewsätzchen. Das scheint mir wie so eine diskursive Eintagsfliege, wenn Sie gestatten.
Wo sehen Sie denn da, wenn wir da in Ihrer Logik bleiben, die Schuld? Ist das dann Bärbel Baas, die lieber das nicht gesagt hätte? Oder sind das dann die Medien, die sagen, gut, es ist eine diskursive Eintagsfliege, machen wir eine kurze Schlagzeile, aber gehen dann zum Tagesgeschäft über?
Ja, ich glaube, der zeitliche Aktualitätsbegriff, wenn wir nochmal ganz grundsätzlich werden in dieser tagesaktuellen Sendung, in der Tat, das zeitlich bestimmte Aktualitätsprinzip, etwas hat jemand gerade im Moment gesagt, ist vollkommen überschätzt. Also existenzielle Relevanz ist viel wichtiger und die Dauer und die Intensität und die grundsätzliche Auseinandersetzung sind absolut entscheidende Tugenden.
Machen Sie mir jetzt Angst? Müssen wir dann unsere Sendung abschaffen?
Ich würde sagen, ändern.
Inwiefern?
Naja, ich meine ganz ernsthaft, dass journalistische Routinen überdacht werden müssen, dergestalt, dass ich sagen würde, zeitlich bestimmte Aktualität ist überschätzt und die Dauer eines Problems ist ein absolut sicheres Relevanzindiz. Wenn etwas lange intensiv diskutiert wird oder lange intensiv vor sich hinschleicht, denken Sie an den Klimawandel und die drohende Klimakrise, dann ist das ein existenzielles Relevanzindiz. Was im Moment passiert, ist häufig ephemer und nicht so wichtig. Ich hoffe, ich erschüttere Sie jetzt nicht zu sehr, liebe Frau Münkel.
Alles gut. Wir sind ja sowieso in der steten Weiterentwicklung und ich würde sagen, ich nehme Ihr Argument mal auf. Nur noch eine Entgegnung. Wir können natürlich auch nicht immer ganz lange Zeit in diese Vorbereitung stecken. Also wir müssen ja reagieren. Wir haben natürlich auch die Verpflichtung, auch weiterzugeben, dass zum Beispiel Olaf Scholz sich jetzt mit dem Coronavirus infiziert hat, ohne dass das jetzt eine riesige diskursive Relevanz haben würde, zum Beispiel.
Na klar, ich glaube, das ist eine Frage des Blicks. Also wie benutzt man die Aktualität? Ist die Aktualität ein Aufhänger für die Grundsatzdebatte? Aber diese Debatte ist so uralt. Ich habe in den letzten Tagen noch einmal Henry Thoreau gelesen, der eine furchtbare Medienkritik formuliert und sich über die ganzen Telegrafenleitungen, die man zu seiner Zeit da gerade baut, aufregt und sagt, die Leute haben sich doch dann gar nichts zu erzählen. Dass irgendeine Prinzessin den Keuchhusten hat, das ist doch vollkommen unwichtig. Und was berichten schon die Zeitungen? Irgendwelche totgefahrenen Kühe und explodierten Dampfer? Und kriegt man aufs Leben gesehen wirklich mehr als zwei Briefe, die von Bedeutung sind? Also ich will da auch nicht zu pessimistisch sein. Ich glaube nur, wir haben Krisen von existenzieller Relevanz und Aufmerksamkeit ist knapp, kostbar und politisch. Und in dieser Situation der knappen Aufmerksamkeit müssen wir neu eine Art Metadebatte führen. Wie ringen wir um die Verteilung und die Zuteilung von Aufmerksamkeit? Und mein Plädoyer wäre etwas weg von der Aktualität hin zu etwas, was ich existenzielle Relevanz nennen würde.
Vielen Dank, Herr Pörksen, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.